Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom MedHoch 2 Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. Diese Folge wird freundlicherweise von Cogterra gefördert. In dieser ersten von zwei Folgen geht es um künstliche Intelligenz, kurz KI. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Schwerhörigkeit kann für ältere Menschen eine massive Belastung im Alltag sein. Die starke Konzentration auf Töne, Geräusche und Sprache führt nicht selten zu Überreizungen, Nervosität oder Schlafstörungen. Viele Betroffene fühlen sich ausgegrenzt oder einsam. Für Menschen mit Demenz ist das Hörvermögen eine besonders wichtige Grundlage zur Informationsverarbeitung. Denn es ermöglicht die Teilnahme an sozialen Interaktionen und die Vermittlung von Emotionen. Der Ratgeber »Schlecht hören bei Demenz« versammelt Praxisberichte und liefert einen Überblick über Diagnose, Therapie und Alltagstipps. Informationen finden Sie unter www.medhoch2-verlag.de/hören.
Es ist ein Thema, das gerade in aller Munde ist. Künstliche Intelligenz, kurz KI. Viele von uns begegnen ihr im Alltag ständig. Im Smartphone, bei Navigationssystemen, Sprachassistenten oder bei automatischen Empfehlungen im Internet. Aber was bedeutet künstliche Intelligenz, wenn es um Demenz geht? Kann KI Angehörige entlasten? Kann sie Menschen mit Demenz helfen, länger selbstständig zu bleiben? Oder besteht die Gefahr, dass Technik menschliche Nähe ersetzen wird, gerade dort, wo Beziehung, Geduld und Kontakt so wichtig sind? Wir gehen heute, im ersten Teil, zunächst in die Grundlagen. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz im medizinischen Bereich und woran wird gerade geforscht, wenn es um KI und Demenz geht? Welche beispielhaften Projekte gibt es? In der nächsten Sendung zum Thema geht es dann um ethische Fragen und Zukunftsvisionen. Was ich bei vielen Vorgesprächen gemerkt habe, KI, damit verbinden viele Menschen Chatbots wie ChatGPT oder Gemini. Klar, es gibt im Moment kaum ein Entkommen vor ihnen. Sobald man ein Smartphone oder einen Computer bedient, sie sind schon da.
Aber letztendlich ist KI viel mehr als das und wir reden deswegen auch lieber vermehrt in unserem Bereich von maschinellem Lernen. Und da geht es eben darum, dass Algorithmen oder Modelle quasi datengetrieben auch eben Muster erkennen können.
Das ist Franziska Braun. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Zentrum für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Nürnberg. Sie forscht dort seit 5 Jahren zum Thema Sprachmarker bei kognitiven Beeinträchtigungen, ein Projekt zur Früherkennung von Demenz.
Im Bereich von Sprache ist es eben so, die KI lernt jetzt quasi in unserer Sprache Muster zu erkennen, die dann für eine bestimmte Diagnose typisch sind. Also zum Beispiel Muster zu erkennen, ob sich zum Beispiel in der Sprachprobe irgendwas wie Pausen oder Flüssigkeiten verändert haben. Das sind jetzt 2 Merkmale von, sage ich jetzt mal, Tausenden, die sich so eine KI anschauen kann. Und dann eben zu lernen, okay, so sieht die Sprachprobe von einer gesunden Person aus oder so eben schon von einer, wo der kognitive Status schon abgebaut hat. Also man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie das kindliche Lernen. Na, wenn ein Kind jetzt zum Beispiel einmal in seinem Leben einen Hund gesehen hat, dann ist es eben so fraglich, ob das dann beim nächsten Hund den auch wieder als Hund erkennt. Das ist ja mal so dieses Beispiel in der Bilderkennung, Unterscheidung zwischen Katze und Hund. Aber je mehr Bilder und Beispiele dann eben auch eine KI oder ein Kind eben von Hunden bekommt, die können ja auch ganz unterschiedlich aussehen, ganz unterschiedliche Rassen sein, umso eher wird es dann eben einen neuen Hund dann auch wieder als Hund zuordnen können.
Damit die KI Muster erkennen kann, muss sie mit Daten gefüttert werden, klar. Anders als zum Beispiel die Large Language Models wie ChatGPT, die sich aus dem Internet bedienen, erhebt das Forschungsteam seine Daten selbst und anhand dieser Daten lernt die KI Muster zu erkennen. Die Daten werden in Gedächtnissprechstunden erhoben, wo zwei bewährte Verfahren durchgeführt werden, der Syndrom-Kurztest oder das standardisierte neuropsychologische Testverfahren SERAT. Anhand solcher Tests, unter anderem Fragebögen, Bildgebung, Gesprächen mit den Patientinnen und Patienten und eventuell ihren Angehörigen, wird von den Therapeutinnen und Therapeuten eine Diagnose gestellt.
Die sind relativ feingranular. Also in den Diagnosen steckt sowohl die Stufe, also welcher Schweregrad von der Demenz liegt vor, als auch die Genese. Also es gibt ja eben die bekannte oder die meistverbreitetste Alzheimer-Demenz, aber es gibt auch eben vaskuläre Demenzen oder diese affektiven, kognitiven Störungen, die eben durch eine Depression zum Beispiel entstehen. Und all diese Daten haben wir.
Natürlich nur mit Einwilligung und unter strengsten Datenschutzkriterien, also anonym und pseudonymisiert. Zusätzlich hat das Projektteam Sprachaufnahmen der Patientinnen und Patienten aus der Gedächtnissprechstunde und mit beidem wird die KI gefüttert und kann so, je mehr Daten sie hat, desto besser Muster erkennen. Mal ein Beispiel, was man in Sprachaufnahmen alles erkennen kann, der Wortflüssigkeitstest.
Da soll der Patient quasi innerhalb von einer Minute so viele Tiere nennen wie möglich und der Endscore ist dann natürlich eine Zahl, also wie viele Tiere wurden genannt. Und dann schaut man, wie sehr weicht dieser Wert von der Normpopulation ab. Aber in der Info von dieser Sprache, die während dem Test produziert wird, steckt eigentlich noch mal viel mehr als nur dieser reine Score. Also wurden jetzt irgendwie 15, 20 oder 30 Tiere gesagt, sondern eben auch, wie wurden die gesagt. Also zum einen, wie war jetzt die Wortflüssigkeit über die eine Minute verteilt? Also war das eher kontinuierlich oder kamen vielleicht am Anfang ein paar Wörter und dann war es vorbei? Wie waren die Pausen und auch vielleicht wie komplex waren dann auch die Wörter? Also ob jetzt nur noch Hund, Katze oder Maus gesagt wird oder ja Dalmatiner, Perser, Katze oder eben so spezifische Rassen oder vielleicht auch exotischere Tiere, auch das kann eben dann die KI alles quasi auch analysieren. Sowohl linguistische als auch akustische Merkmale werden dann quasi da untersucht.
Es werden noch andere Parameter angeschaut. Nehmen wir mal einen Satz. Ich gehe jeden Morgen spazieren.
Man kann ja sowohl jetzt die Pausen sich anschauen, also ob man jetzt sagt, ich gehe jeden Morgen spazieren oder ich gehe jeden Morgen spazieren. Also auch jetzt war nicht nur die Pausen länger, sondern auch meine Intonation. Ich habe es vielleicht auch ein bisschen energieloser gesagt, was auch wieder so ein Punkt ist. Also auch Prosodie oder auch die Stimmlage kann uns eben Rückschlüsse geben, auch vielleicht auf Depressionen im Alter, die eben auch wieder mit Demenz ja einhergehen oder sich gegenseitig beeinträchtigen. Und man kann natürlich auch sagen, wurden jetzt Wörter wiederholt, ich und dann wird eben gesucht nach dem nächsten Wort oder gab es Wortabbrüche oder auch Satzwiederholungen dann im längeren Gespräch. Auch so ein bisschen der rote Faden zum Beispiel jetzt von linguistischer Seite. In der Akustik gibt es eben noch viel mehr.
Eines der Ziele des Projektes ist die Entlastung der psychologischen und medizinischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Man muss sich das so vorstellen, in der Testung sitzt dann quasi eben der Psychologe vor dem Patienten mit Papier, Bleistift und einer Stoppuhr und soll sich dann gleichzeitig eben noch auf den Patienten fokussieren, Verhaltensbeobachtungen machen und so weiter und sich eben alles auch noch gleichzeitig notieren und die Zeit stoppen, die Wörter, die gesagt wurden, abhaken und so weiter. Und das wäre zum einen schon mal ein Vorteil, wenn wir das automatisieren können, sodass der Therapeut sich eben voll auf den Patienten auch fokussieren kann und vielleicht dann nur zum Ende noch ein paar Scores eben ausbessern muss, weil es kann natürlich immer trotzdem passieren, dass Fehler gemacht werden. Deswegen ist ganz wichtig, dass die Entscheidungsfindung am Ende der Diagnose bleibt auch immer beim Arzt oder beim Psychologen.
Ein weiteres Ziel ist es, Sprache als Biomarker zu nutzen. Also als ein objektiv messbares Merkmal, das prognostische oder diagnostische Aussagekraft hat und daher Indikator für eine Demenz ist.
Die Idee dahinter ist quasi, wenn wir die Sprache ja so oder so schon erzeugen in diesem Gespräch, warum diese nicht eben auch nutzen als einen Biomarker? Weil die klassischen klinischen Biomarker, die werden auch nicht mehr bei allen Personen angeboten. Also eine 80-Jährige wird jetzt nicht mehr in eine Liquor-Analyse geschickt, wo dann eben aus dem Rückenmark Biomarker entnommen werden. Zum einen sind die invasiv und auch kostspielig und eben nicht so leicht verfügbar. Sprache eben schon. Also man kann sich ja auch vorstellen, dass später sowas vielleicht sogar in einem normalen Arztgespräch in der Hausarztpraxis oder vielleicht sogar zwischen dem Pfleger oder dem Angehörigen und dem Patienten einfach erhoben werden kann. Also Mikrofone sind eben überall weit verbreitet, die sind günstig, die sind in Handys, Tablets und Computern. Und deswegen ist Sprache eben auch so leicht verfügbar, aber eben auch sehr informationsdicht.
Also zunächst mal geht es halt darum, dass man mit maschinellem Lernen eben es hinbekommen kann, sehr viele unterschiedliche Aspekte, wie beispielsweise eben Risikofaktoren für allgemeine Demenz zusammenzuführen. Also was Sie mithilfe von klassischen statistischen Methoden machen können, ist, Sie können sagen, ich nehme einen Risikofaktor und ich halte den gegen das Outcome einer Demenzerkrankung. Ja, und dann kriege ich irgendwie eine Art statistische Signifikanz. Das sagt mir was für den Durchschnitt aller Patienten, sagt mir aber wenig über den Einzelfall. Mithilfe von maschinellem Lernen kann ich zwei Dinge erreichen zusätzlich. Ich kann sehr viele von solchen Einflussfaktoren oder in dem Fall Risikofaktoren kombinieren und ich kann eine Aussage für den einzelnen Patienten treffen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Das hat übrigens nichts mit irgendwelchen Large-Language-Modellen zu tun, was wir hier machen. Also wir tun keinerlei Informationen irgendwie in irgendein Chatbot hinein oder wir senden auch nichts an Google oder OpenAI oder sonst was. Das ist alles selbst entwickelt.
Professor Dr. Holger Fröhlich ist Professor für biomedizinische Datenwissenschaften an Universität und Universitätsklinikum Bonn und leitet bei Fraunhofer Sky die Abteilung biomedizinische KI und Datenwissenschaften. Er ist beteiligt an Prädiktom, einer vierjährigen großen europäischen Forschungsstudie, an der 30 Partner aus 15 Ländern teilnehmen. Ziel ist es, bis 2027 eine Plattform zur Bewertung von Demenzrisiken zu entwickeln.
Der Hintergrund von Prädiktom war, dass häufig Menschen mit einer Demenz und insbesondere mit einer Alzheimer-Demenz relativ spät erst diagnostiziert werden, wenn die Erkrankung also schon relativ weit vorangeschritten ist.
Eine Behandlung im Frühstadium einer Demenz ist am wirksamsten. Das wurde nochmal mit dem Aufkommen der neuen Medikamente klar. Aber eine Früherkennung kann auch aus anderen Gründen wichtig sein. Immer vorausgesetzt, Menschen wollen es wissen. Zum Beispiel, um zu überlegen, ob man die geplante Weltreise noch 10 Jahre aufschieben will oder wie man sich für die Erkrankung aufstellen möchte und so weiter. Deshalb gibt es Bedarf nach kostengünstigen und skalierbaren Verfahren, um Menschen mit einem erhöhten Demenzrisiko zu identifizieren und für sie dann individuell Maßnahmen auszuwählen, die eine Demenz möglichst verhindern oder verzögern können. Für die Studie sammeln mehr als 4000 Probandinnen und Probanden Gesundheitsdaten. Modelle der künstlichen Intelligenz helfen, die Daten zu analysieren.
Also letztendlich ist es ja so, dass am Anfang es ja irgendwie so ist, dass jemand vielleicht selber einfach subjektiv bestimmte kognitive Einschränkungen wahrnehmen mag. Und dann typischerweise bleibt erstmal nach einer gewissen Zeit der Unsicherheit den Erstkontakt zu einem häufig Hausarzt erstmal sucht, der dann irgendwie entscheiden muss, ob er jemand vielleicht irgendwann an einen Facharzt weiterverweist oder an ein spezielles Zentrum gar. Und das kann halt einige Zeit dauern. Und die Idee ist halt letztendlich vor allen Dingen, diesen Prozess am Anfang so ein bisschen dadurch zu beschleunigen, dass man anbietet, Leuten erstmal von zu Hause aus letztendlich so eine Art Self-Assessment zu machen. Also das heißt, wir haben so eine Online-Plattform etabliert, die nennt sich Protect. Und da können Menschen letztendlich erstmal für sich selbst Kognitionstests durchführen und auf der Basis im Endeffekt schon mal feststellen für sich selbst, ob da vielleicht irgendwas außergewöhnlich sein mag und sie daraufhin vielleicht den Kontakt zu einem Arzt suchen wollen. Für den Hausarzt ist dann eben die Idee, also ein Hausarzt kann als solches keine zum Beispiel Alzheimer-Diagnose wirklich durchführen. Das ist eine relativ komplizierte Sache, die entweder aktuell bedarf, dass man Liquor entnimmt, also aus der Spinalflüssigkeit, eine Wirbelsäule, was natürlich kein Hausarzt macht, oder ein MRT durchführt, kann auch kein Hausarzt zurzeit machen. Ne? Und dann war halt die Idee, wir wollen an dieser Stelle letztendlich Tools bereitstellen, die niederschwellig so ein bisschen helfen können, also insbesondere digitale Tools. Zum Beispiel gibt es sogenannte Banking-App, mit der man irgendwie nachsimulieren kann, wie jemand Bankoperationen durchführt. Das hört sich erstmal trivial an. Aber man kann anhand von solchen digitalen Assessments zum Teil eben auch schon feststellen, ob es zumindest Auffälligkeiten gibt. Das ist keine Diagnose, die man daraus bekommt, aber es kann halt einen Hinweis auf eine Auffälligkeit geben. Und das ist halt, wie gesagt, insbesondere an dem Zustand, wo jemand halt vielleicht bei einem Arzt ist, möglicherweise für den hilfreich.
Um es nochmal klar zu sagen, natürlich wird auf dieser Plattform keine Diagnose gestellt. Dafür ist und bleibt der Arzt oder die Ärztin zuständig. Die vielen Projektpartner von Prädiktom arbeiten an ganz unterschiedlichen Prädiktoren, also Werten, die eine Vorhersage über ein Demenzrisiko ermöglichen. Hier ein Beispiel. Die Aufzeichnungen von Elektroenzephalogrammen, kurz EEG, dabei wird die elektrische Aktivität des Gehirns gemessen, diese Daten werden von der KI analysiert.
Das macht einer unserer Projektpartner aus Griechenland. EEG-Daten sind ja letztendlich, hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, solche Wellen, ne? Und man kann eben versuchen, da in diesen Daten Auffälligkeiten automatisch zu erkennen, ne? Also heutzutage würde der Arzt sich diese Wellen einfach hernehmen und guckt da drauf, ja, und dann gibt es irgendwie so bestimmte Regeln, mit denen man dann versucht, da Auffälligkeiten festzustellen, ne? Und da muss man sehr drauf geschult sein, also das können halt die meisten Ärzte sonst nicht, wenn sie es nicht mal irgendwann gelernt haben explizit. Und eben mit Hilfe von maschinellem Lernen kann ich sowas eben ein Stück weit automatisieren. Und es ist natürlich nicht gedacht, dass das am Ende des Tages irgendwie ein Arzt ersetzt. Also nach dem Motto, heute macht es der Arzt, morgen macht es die KI. Das ist natürlich nicht die Idee. Sondern die Idee ist, dass man halt dem Arzt ein zusätzliches Werkzeug an die Hand gibt. Aber die Entscheidung trifft der Arzt.
Wenn solche sensiblen Daten erhoben und solche sensiblen Ergebnisse ausgegeben werden, wie ein Demenzrisiko, wie stellt das Projektteam sicher, dass die künstliche Intelligenz vertrauenswürdig und verlässlich verwendet wird?
Also wenn man selber den Algorithmus entwickelt hat, dann weiß man natürlich auch, was er tut. Ja? So, und der andere Aspekt ist, dass es natürlich auch Verfahren gibt, mit denen wir versuchen, auch für den Einzelfall nachzuvollziehen, warum bestimmte Vorhersagen getroffen werden für den Einzelpatienten, die oder die Richtung. Das kann uns einen Einblick darüber geben, ob das klinisch plausibel ist, was das Modell tut. Ne? Ja, last but not least ist es natürlich auch so, dass wir eine umfassende Validierung durchführen dieser Modelle. Ne? Also es geht eben darum, auch zu schauen, ob diese Modelle ja gut generalisieren, wie wir das nennen. Ja, also das heißt, gibt es bestimmte Biases, die die Modelle gelernt haben? Ja? Oder ist es eben so, dass sie eben für neue Daten auch funktionieren? Ne? Also ist es so, dass sie fair sind? Also das heißt, funktionieren die gleich gut zum Beispiel bei Frauen und Männern? Solche Aspekte spielen da eben mit rein in diese Vertrauenswürdigkeit. Natürlich sich auch bewusst zu machen, was die Datengrundlage anbelangt. Auch das ist natürlich wichtig und allein deswegen auch ein Grund, warum es im Medizinbereich zumindest sehr vorsichtig damit sein sollte, irgendwelche Daten einfach mit Chatbots zu verarbeiten oder Large Language Modellen allgemein. Es ist halt eben am Ende des Tages essentiell, dass man eben versteht, was ist die Datengrundlage aufgrund dessen das Modell am Ende arbeitet und trainiert worden ist. Und eben sieht, was ist die Repräsentativität oder eben auch nicht für das Patientenkollektiv insgesamt.
Wir haben aus der Wissenschaft gelernt, dass die Neuroplastizität auch dann noch wirkt, wenn das Gehirn alt und krank wird, also wenn praktisch eine neurodegenerative Erkrankung vorliegt. Und das hat mich tatsächlich sehr motiviert, dass man festgestellt hat, auch wenn Hirnschädigung vorliegen, kann das Gehirn trainiert werden. Das ist exzellent beschrieben und auch gut erforscht worden mit der sogenannten kognitiven Stimulationstherapie. Weil dort konnte man ja feststellen, dass die Lebensqualität von Menschen mit Demenz erhöht werden kann. Eine besondere Motivation für mich. Der Trick ist nur der, dass man denkt, das sind irgendwelche Zauberübungen, mit denen wird das Gehirn trainiert und dann geht es den Leuten besser. Und genauso ist es eben nicht, sondern was eigentlich stattfindet, ist eine intelligente soziale Interaktion mit Menschen, auch mit dem Umfeld. Deswegen ist es ja eigentlich auch eine gruppendynamische Intervention. Und dann kann man tatsächlich viele Dinge wie Arbeitsgedächtnis, aber auch Aufmerksamkeitsspanne und auch Exekutivfunktion kann man verbessern, also auf Deutsch die Lebensqualität. Und jetzt sind wir beim Thema H3. Es ist einfach so, dass wir H3 es deswegen genannt haben, weil zuerst braucht man das Herz, ein positives Umfeld, eine positive Stimulation. Also das Lernen muss auch Spaß machen. Ja, und der zweite Aspekt war der, das ist die Hand bei uns, das ist die soziale Interaktion, also das Arbeiten mit Menschen. Und dann kommt das dritte H und das ist das Hirnleistungstraining, das Hirn. Und deswegen habe ich das 2019, als ich mit den Studien angefangen hatte, auch H3-Training genannt, um eben deutlich zu machen, es ist kein reines Hirnleistungstraining, um eben diese menschliche soziale Komponente in den Vordergrund zu stellen.
Professor Dr. Gregor Hohenberg ist Leiter der Stabsstelle für Digitalisierung und Wissensmanagement, Lehrgebiet IT, Medien und Wissensmanagement an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist Big Data und KI-Anwendungen im Gesundheitswesen. Mit dem H3-Training verlassen wir nun KI-Anwendungen im Bereich der Früherkennung, denn es ist ein digitales Aktivierungsprogramm für Menschen mit Demenz, das auf der kognitiven Stimulationstherapie fußt. Das ist eine evidenzbasierte psychosoziale Behandlung, die in der aktuellen S3-Leitlinie Demenzen für Patienten mit leichter bis mittelgradiger Demenz empfohlen wird. S3-Leitlinien, das sind mit die verlässlichsten medizinischen Handlungsempfehlungen in Deutschland. Das H3-Training von Professor Hohenberg heißt mittlerweile H3O, denn es wurde um das Ohr erweitert. Eines meiner Lieblingsthemen.
Eine Schwäche der kognitiven Stimulationstherapie war schon immer, übrigens auch in der Literatur gut beschrieben, wenn Menschen nicht hören können. Das ist einfach nachzuvollziehen, denn wir wissen ja, wenn man blind ist, ist man von den Dingen getrennt und wenn man nicht hören kann, ist man von den Menschen getrennt. Das ganze Verstehen findet eigentlich auch im Gehirn statt. Diese auditive Wahrnehmung ist eigentlich eine reine Hirnleistung und erstaunlicherweise kann man Hören auch lernen. Das ist trainierbar, das kann man sehr gut bei Profimusikern, bei klassisch ausgebildeten Musikern kann man das sehr gut auch in der funktionellen Magnetresonanztomographie feststellen, dass das ein Hirnleistungstraining ist, das kann man trainieren, man kann das hören, also lernen, aber, na klar, man kann es auch verlernen. Und das passiert ja eben gerade häufig, dass ältere Menschen eben eine Schwierigkeit haben, die Schwierigkeit ist eben nicht behandelt worden und dann wird es plötzlich auch zu einem Demenzrisiko. Dann haben wir gesagt, naja gut, wenn man Hören verlernen kann, dann kann man es auch wieder lernen. Und genau das ist ja die Idee, dass wir mit diesen kognitiven Trainings ein spezielles Hörtraining integrieren in dieses H3O-Programm.
Das klingt alles gut, aber wie kommt hier nun künstliche Intelligenz ins Spiel und was macht sie besser?
KI ist kein neues Thema. Das wirkt irgendwie nur so neu für viele Personen, aber ist eigentlich ein sehr lang etabliertes Thema. Und die Anwendung, die ich entwickelt habe 2019, war schon immer eine KI-Anwendung. Ich habe erstmal angefangen, diese kognitive Stimulationstherapie zu digitalisieren. Und ich hatte zwei starke Gründe. Ein Grund war natürlich der, dass ich die Hirnleistungstrainings viel besser anpassen konnte. Weil die Computer, ich nenne immer so ein einfaches Beispiel, wenn sie Mensch ärgere dich nicht spielen wollen mit einem älteren Menschen, dann können sie logischerweise nicht so einfach die Spielregeln manipulieren. Ja, wenn sie würfeln, dann kommt mal da von 1 bis 6 alles raus. Wenn sie das über den Computer machen, können sie natürlich sehr einfach alle Spielregeln manipulieren und sie können Mensch ärgere dich nicht spielen und es wird nur von 1 bis 3 gewürfelt. Ist ja einfach anzupassen. Und das halte ich für sehr wichtig aus meiner Erfahrung heraus, weil ich sage das immer, Menschen mit Demenz, die sind immer so auf Kante genäht. Viele Dinge klappen unheimlich gut und da macht man es ein bisschen schwerer und schon ist es nahezu unlösbar und manche Spiele klappen gut und andere eben nicht. Also die Ausprägung des Demenzsyndroms ist immer sehr, sehr individuell. Und deswegen braucht man auch individuelle Trainings und individuelle Spielregeln. Das ist der erste Tatbestand der Digitalisierung. Und der zweite, und deswegen macht man das ja auch, sie gewinnen Daten, Gesundheitsdaten. Und aus den Daten kann man was lernen. Und das ist ja genau die Idee, die natürlich KI besser kann als ein Mensch, nämlich Muster aus diesen Verhaltensweisen erkennen. Und genau damit habe ich angefangen. Und habe dann sozusagen die Muster rausgelesen, ja, im Sinne von zum Beispiel Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Exekutivfunktion, das waren für mich immer so die drei wichtigsten Merkmale. Also ich wollte Verhaltensweisen, Muster der Verhaltensweisen erkennen und analysieren. Das funktioniert auch sehr gut. Aber was, glaube ich, noch wichtiger ist, sie können individuelle Therapiepläne entwickeln. Weil es kommt sehr stark darauf an, dass sie gerade beim Hirnleistungstraining die richtige Fraktionierung eben durchführen, die richtigen Trainings durchführen. Ich mache immer so den Vergleich mit einem Fitnessstudio. Wenn sie Rückenschmerzen haben und Knieschmerzen, dann brauchen sie wahrscheinlich ein etwas anderes Athletiktraining als ein junger Sportler, der für das Olympiateam ausgesucht worden ist in einer spezifischen Sportart. Also wir müssen einfach individueller sein und das kann natürlich eine KI sehr gut. Ja, dass man eben nicht immer nur mit diesen Standardplänen rangeht, weil das ist schon eine Schwäche der kognitiven Stimulationstherapie, das muss man schon sagen, weil wenn man sich das anguckt und sich die Umsetzung anguckt, so wie es auch in England gemacht worden ist, dann wirkt das immer so, jeder macht das Gleiche. Das war eigentlich die Motivation für die KI, ja, dass man viel individueller auf die Therapieplanung eben einsteigen kann, aber immer basierend von dieser kognitiven Stimulationstherapie ausgehen.
Nach den drei Projekten aus der Forschung, die ich Ihnen beispielhaft vorgestellt habe, würde ich gerne noch auf künstliche Intelligenz in der Pflege kommen. In der Häuslichkeit, wenn Menschen mit einer Demenz alleine leben, kann KI durchaus mit intelligenten Erinnerungssystemen, mit Unterstützung bei Alltagsaufgaben oder der Orientierung dabei helfen, möglichst lange autonom leben zu können. Auch pflegende Angehörige können davon profitieren. Dr. Simon Eggert ist Geschäftsleiter des Forschungsbereichs im Zentrum für Qualität in der Pflege, kurz ZQP. Das ist ein gemeinnütziges Forschungs- und Impulszentrum, das die Pflegequalität in Deutschland verbessern und zur Entlastung pflegender Angehöriger in Deutschland beitragen will.
KI hat auf jeden Fall auch Potenzial für pflegende Angehörige im Bereich der Planung und Strukturierung, zum Beispiel von Fachgesprächen mit Ärzten, mit der Pflegeberatung oder auch mit dem Pflegedienst. Als pflegender Angehöriger oder pflegende Angehörige sollte man sicherlich auch darauf achten, dass man solche KI-Anwendungen, solche Apps vielleicht, die man auf dem Handy benutzt oder auf dem Tablet, dass man die auch kritisch nutzt, dass man eben nachvollzieht bei Ergebnissen, ob das eigentlich so stimmen kann. Häufig werden ja Quellen angegeben. Wenn nicht, sollte man ausdrücklich den Chatbot darum bitten, dass er die Quellen angibt, wie er zu seinen Antworten kommt. Und dann kann man bei diesen Quellen nachlesen, ob das wohl richtig zusammengefasst ist. Man darf sich also nicht gleich blenden lassen davon, dass irgendetwas ganz toll dargestellt ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man zum Beispiel auch, wenn man Besuch vom medizinischen Dienst bekommt für die pflegebedürftige Person oder ein Online-Termin ansteht oder ähnliches, dass man sich auf diese Gespräche ein bisschen besser vorbereiten kann, vielleicht, wenn man sich da unsicher fühlt und die Technik dafür nutzt, kritisch nutzt, aber nutzt. Und wenn man gar keine Erfahrung bis jetzt hat in dem Einsatz von KI, dann ist es bestimmt eine gute Idee, mal zu schauen, wo man selber Kompetenzen erwerben kann in dem Bereich. Das ist ja auch für andere Lebensfragen durchaus eine Technologie, die sich immer weiter verbreiten wird. Und da kann man zum Beispiel schauen, ob in der Kommune, in der Volkshochschule oder ähnliches so Kurse angeboten werden für Einsteiger, wie man mit solchen Sprachmodellen und solchen KI-Assistenten eigentlich gut umgehen kann.
Die Anzahl älterer pflegebedürftiger Menschen, auch von Menschen mit Demenz, wächst. Und schon jetzt haben wir Personallücken in der pflegerischen Versorgung, die wahrscheinlich zunehmen werden. Künstliche Intelligenz kann hier in einigen Einsatzfeldern entlasten.
Wenn wir uns mal die professionelle Pflege anschauen, dann würde ich sagen, sehen wir Unterstützungsmöglichkeiten in dem Bereich von Management von Pflegeorganisationen, also von ambulanten Diensten oder von Pflegeheimen, wie man umgangssprachlich so schön sagt. Und da wären klassische Fälle, die auch zum Teil schon verbreitet sind, sprachgestützte Dokumentation, Routenplanung in der ambulanten Pflege, Dienstplanerstellung, sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege und auch schon die Assistenz bei der Pflegeplanung. Wir sehen im Bereich von Pflegesicherheit und Prävention, was ja ein ganz zentrales Feld ist, in dem wir als ZKP arbeiten, den Einsatz von KI-Systemen in der Wunddokumentation, im Medikamentenmanagement, bei der Sturzerkennung, auch bei der Sturzprävention und vielleicht auch bei Feldern, die denn nicht so gleich im Fokus liegen, wie zum Beispiel eine Unterstützung bei schriftlicher, fachlicher Kommunikation. Auch vielleicht, wenn man ad hoc mal aktuelle fachliches Wissen recherchieren will, was ja heute dann zum Teil mit veralteten Lehrbüchern vielleicht gemacht wird oder man schaut mal schnell in seinem Handy bei Google. Das ist natürlich suboptimal und das kann durch die richtigen fachlichen KI-Dienste und auch durch eine richtige Implementierungsstrategie dann viel besser gemacht werden.
Beim Nachschlagen von Fachinformationen ist es essentiell, geeignete Dienste zu finden und sehr vorsichtig mit den Daten umzugehen.
Ja, das ist natürlich bei Recherchen im fachlichen Zusammenhang immer wichtig, dass man Tools nutzt, von denen gezeigt wurde, dass sie zu guten Ergebnissen kommen. Das ist auch zugleich ein gewisser Pferdefuß beim aktuellen Stand der KI-Nutzung, weil die Studienlage dazu nicht besonders gut ist. Aber es ist erstens wichtig, natürlich sowieso, wenn Daten der eigenen Organisation da zugrunde liegen, vielleicht Patientendaten, dann müssen das hochgesicherte Systeme sein. Da können Sie nicht einfach die Pflegeplanung von Frau Müller einfach mal bei ChatGPT hochladen oder bei vergleichbaren Diensten Gemini oder was es alles gibt, Claude, und dann da einfach mal Fragen stellen dazu. Das verbietet sich natürlich. Im privaten Bereich für Nichtfachleute gilt natürlich dasselbe, was Datensensibilität angeht. Auch da kann man nicht einfach Daten von Menschen einlesen und dazu Fragen stellen. Aber wenn es um einen selber geht, hat man natürlich eine größere Freiheit, auch, sagen wir mal, Datenrisiken bewusst in Kauf zu nehmen. Und dann gibt es vielleicht noch ein Thema, das man hervorheben kann im professionellen Kontext. Das wäre die Integration von KI in CIRS-Systemen. CIRS steht für Critical Incident Reporting System, also ein System, in dem Einrichtungen kritische Ereignisse bei der Pflege, die dem Patienten oder dem Pflegebedürftigen schaden können, eintragen können. Wenn Sie dort eine große Fallsammlung für Ihre Organisation sozusagen anlegen, dann kann die KI natürlich diese Daten gut analysieren und Schlüsse daraus ziehen und Vorschläge machen, was man zukünftig tun kann, um solche kritischen Ereignisse besser vorbeugen zu können.
Häufig gibt es sprachliche Probleme im Kontext von Pflege auf vielerlei Ebenen. Hier kann künstliche Intelligenz hilfreich sein.
Wir haben pflegende Angehörige, die eine gewisse Fachsprache ja nicht können, was man nicht von ihnen erwarten kann. Wir haben Menschen in der professionellen Pflege, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen. Bei pflegenden Angehörigen natürlich auch, aber in der professionellen Pflege auf jeden Fall ein Thema. Dann müssen wir professionelle Kommunikation machen, in denen eine gewisse Sprache notwendig ist und in der es auch gut ist, wenn das in korrektem Deutsch geschrieben ist, damit es da keine sprachlichen Missverständnisse gibt. Das kann sogar Dimensionen der Pflegesicherheit, der Patientensicherheit berühren. Und da kann KI überall helfen, bei der korrekten Formulierung, vielleicht auch schon bei der Strukturierung, wie man zum Beispiel eine entsprechende E-Mail verfasst, aber auch bei der Übersetzung von komplexen Informationen in einfache Sprache.
In der Beratung von Menschen mit Demenz und von pflegenden Angehörigen können Chatbots für erste Fragen sinnvoll sein, denn sie sind zum Beispiel rund um die Uhr da. Aber sie haben ganz klare Grenzen. Unter anderem darüber habe ich mit zwei Mitarbeitern der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft gesprochen, die am Alzheimer-Telefon beraten. Das hören Sie in der nächsten Folge zum Thema. Ich hoffe, dass in dieser Folge klar geworden ist, dass es beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in Medizin und Pflege nicht um Ersatz, sondern immer um Unterstützung des Personals gehen sollte. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen gute Schulungen zum Umgang mit KI.
Ich glaube, das ist auch wirklich nochmal wichtig, sich das klar zu machen. Also wenn wir über die Potenziale von KI sprechen, egal ob es bei Pflegesicherheit und Prävention, ob es im Management oder ob es in der Aus- und Fortbildung ist. Es sind eben Potenziale und Potenziale müssen eben gut ausgeschöpft werden und das muss nicht zwangsläufig dazu kommen. Und man kann diese ganzen Instrumente, die einem da theoretisch zur Verfügung stehen, eben auch schlecht nutzen. Das ist, glaube ich, was einem immer klar sein sollte. Ich finde ja so ein bisschen das Bewusstsein, auch bei der KI dafür zu haben, dass es sich eben um ein digitales Werkzeug handelt, ist wichtig. Und die Hände desjenigen, die das Werkzeug bedienen, die entscheiden ja auch ein ganzes Stück darüber, ob das eben gut eingesetzt wird oder nicht. Wenn wir es mit dem Hammer vergleichen, ob ein Nagel am Ende schief oder gerade eingeschlagen ist, entscheidet ja nicht der Hammer, ja, sondern das entscheidet letztendlich der Hämmerer oder die Hämmererin. Ja. Und die Ergebnisse sind entsprechend bei digitalen Werkzeugen so gut, wie die Anwender das Werkzeug bedienen können.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Demenzforschung und Pflegepraxis eröffnen sich große Fragen. Ethische, moralische, Fragen nach Datenschutz und dazu, wie sie fair, transparent und dem Menschen dienend eingesetzt werden kann. Und ob sich Patientinnen und Patienten ihr auch verweigern können. Wir nehmen all diese Fragen mit in die zweite Folge zum Thema KI und Demenz. Diese Miniserie wird unterbrochen durch die Aufzeichnung einer Live-Sendung beim Alzheimer-Kongress in Magdeburg. In den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de finden Sie einige weiterführende Informationen zum Thema KI und Demenz. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
Zusammen Zukunft gestalten. So lautet das Motto des diesjährigen Kongresses der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, der vom 15. bis 16. Oktober 2026 in der Messe Magdeburg stattfindet. Alle 2 Jahre organisiert die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft einen bundesweiten Kongress, zu dem Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen, haupt- und ehrenamtlich Tätige aus den Bereichen Beratung, Betreuung, Pflege und Therapie sowie alle am Thema Interessierten herzlich eingeladen sind. Dabei geht es um Themen wie Therapie und Versorgung, Demenz im jüngeren Alter, frontotemporale Demenz, digitale Technik, Konzepte für Pflegeheim und ländlichen Raum, Delir und vieles mehr. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Und vielleicht mögen Sie ja auch bei der Live-Aufzeichnung einer neuen Folge des Demenz-Podcasts vor Ort beim Kongress im Publikum dabei sein. Weitere Kongressinfos und Anmeldungen unter www.demenz-kongress.de.